Guten Tag, Freunde. Zu den bekanntesten Bildern, die Albrecht Dürer gemalt hat, da gehören die betenden Hände. Das sind zwei Hände, die so zum Gebet zusammengelegt sind. Und in der Nazizeit, da hatte ein Mädchen, die in einem Internat wohnte, dieses Bild an die Wand gehängt von ihrem Zimmer. Die wohnte da mit anderen zusammen. Und da kam eine Kommission von Nazi-Funktionären und einer zeigt auf das Bild und sagt, was ist denn das hier? Und er sagt, eins von den Mädchen, das sind die betenden Hände vom Führer. Auf das Thema Gebet kommen wir im Laufe des Gottesdienstes noch. Ich möchte euch erstmal herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüße ich heute diejenigen unter euch, die 20 Jahre alt sind. Ist jemand unter euch, der etwa heute seinen 20. Geburtstag hat? Oder in diesem Monat seinen 20. Geburtstag hat? Kein einziger. Na komm her. Immerhin einer. Komm mal hoch zu uns. Hast dich wohl verrechnet, komm her. Wie heißt du? David. Das hat einen besonderen Grund, warum ich ihn hier hochhole. Ich wollte gerne mal sehen, wie ein 20-Jähriger aussieht. Noch einer? Grüß dich, und du auch? Ja. Wie heißt du?
Ich bin der Olaf.
Olaf, 22-Jährige. Ich wollte das deswegen sehen, um mal zu gucken, wie ein 20-Jähriger aussieht, weil wir heute, dieser Jugendgottesdienst, nämlich 20 Jahre alt sind. Morgen, vor 20 Jahren, hat dieser Jugendgottesdienst angefangen. Ihr habt Glück, dass ihr in dem Monat Geburtstag habt. Ihr kriegt jeder ein kleines Geschenk. Habt ihr Pech gehabt, dass ihr im September nicht geboren seid? Ne? So, das war's. Tschüss. Aber ich weiß noch von welchen, die hier mit im Raume sind, die damals jedenfalls beim ersten Gottesdienst dabei gewesen sind. Könnt ihr euch mal melden? Wir waren vor 20 Jahren, hier sind bestimmt noch ein paar Veteranen mit Krückstock. Gunnar, komm. Komm hoch, komm. Gunnar, komm hoch. Gunnar ist das ist die. Da kommt doch, jawohl. Matthias, richtig. Stellt euch vor 20 Jahren sind jetzt wieder dabei gewesen. Der Gunnar, der hält mir ja schon ein Leben lang vor. Er wollte damals, als wir anfingen, ich sag, wie groß warst du da? Du musst ja, also so eine Griebe. Er wollte Liedblätter mit austeilen und da habe ich irgendwie gesagt, da wäre noch zu jung oder was. Also hat er mir jahrelang nachgetragen. Das kriege ich auch fast zu jedem Jugendgottesdienst wieder vorgehalten. Jetzt darf er es. Gunnar ist derjenige, der hier die ganze Organisation macht. Und Matthias, du warst auch mit dabei damals. Ihr zwei. Bin mal gespannt, wie ich aussehe, wenn ich noch 20 Jahre älter werde. Du hast die Platte bestimmt noch nicht, aber du hast die schon. Und du kriegst einen Blumenstrauß, Gunnar.
Danke.
Schön, dass du so lange mitgemacht hast und ausgehalten hast. Gut. So, Leute, sonst wollen wir über diese Jahreszahl jetzt nicht reden. Ich möchte mich bedanken für die Kollekte vom letzten Mal. Wir haben ja gesammelt für den Behindertendienst, also dafür, dass Behinderte auch mal Urlaub machen können. Ich bedanke mich im Namen der Behinderten ganz herzlich dafür. Die Rüstzeiten sind gelaufen und eure Spende ist eine große Hilfe gewesen. Schönen Dank. Es geht heute um Folgendes. Im Februar dieses Jahres, da waren hier 18 Bibelschüler, die sogenannten Fackelträger. Und sie haben hier in Schulen in und um Chemnitz missionarische Einsätze gemacht. Und in dem Abschlussbericht, da hat zum Beispiel ein Bibelschüler geschrieben, viele Schüler, er meint von hier, konnten mit der Person Jesus nichts anfangen. Dass Gott vielleicht als höheres Wesen existiert, konnten sie sich vorstellen. Und der andere hat geschrieben, mir ist aufgefallen, wie wenig Ahnung die Schüler und Lehrer von Gott, der Bibel und dem Christsein haben. Leute, hier sind wir gefordert. Das ist unsere Aufgabe. Und ich finde das gut, dass die Fackelträger uns dabei geholfen haben. Und den Aufenthalt dieser 18 Personen mit Futter und Unterbringung und allem, den wollen wir also mit unserer Kollekte heute finanzieren. Wäre schön, wenn ihr euch damit beteiligt. Ich würde euch mal sagen, wir haben in den 20 Jahren hier in diesem Jugendgottesdienst über 1,5 Million gesammelt. Wir sind jetzt bei fast 650.000 Mark angekommen. wo wir vielen, vielen eine Freude machen konnten. Schönen Dank, dass ihr uns immer so unterstützt habt. Dankeschön. Drei Fragen waren im Fragekasten. Hinten steht der Fragekasten, wo man die reinwerfen kann. Nummer eins, stimmt es, dass man, wenn man wiedergeboren ist, die Zungensprache, in Klammern Sprachengebet, als Gabe erhalten muss? Nein, das stimmt nicht. Wer das behauptet, ist ein Irrlehrer. Lieber Theo, was ist mit dem Menschen, der versucht, an Gott und Jesus zu glauben, ihn aber einfach nicht spüren oder wahrnehmen kann? Ist dieser Mensch verloren? Nein, der ist nicht verloren. Wenn er glauben will, ist er ja schon auf dem Wege. Und es gibt im Neuen Testament eine ganz tröstliche Szene. Da kommt ein Mensch zu Jesus. Der hat so ein bisschen Vertrauen. Der hatte ganz großes Problem. Es geht um sein krankes Kind. Und auf der einen Seite traut er Jesus zu, dass Jesus ihm helfen kann. Und auf der anderen Seite traut er es ihm nicht zu. Und das sagt er auch Jesus ins Gesicht. Und Jesus lässt den nicht stehen, sondern hilft dem. Der Mann hatte gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will nur noch hier dazu bemerken, wenn einer denkt, er muss Gott spüren, da ist das eben ein Irrtum. Also Gefühle kann man nicht zum Maßstab des Glaubens machen. Es steht nirgends in der Bibel, dass du Gott spüren oder dass du Gott fühlen musst. Du sollst an Gott glauben. Und an Gott glauben, das heißt erwarten, dass er für dich da ist, dass er dich lieb hat und dass er dich nicht hängen lässt. Und wenn du ihm in allem gehorchst, dann wächst dein Glaube auch ohne Gefühle. Die letzte Frage, warum predigt Theo Lehmann so selten? Also ich möchte doch sehr bitten, das liegt daran, weil ich so selten in Chemnitz bin. Ich habe ja hier keine Gemeinde und keine Predigtstätte. Die einzige Predigtstätte, das seid ja ihr. Ich bin ja den Rest des Monats unterwegs und halte da Predigten. So, das waren die Fragen. Kinderbetreuung. Vor der Predigt können die Kinder abgegeben werden. Freund Vogel wird da an dieser Seite warten. Also von euch aus gesehen rechts an der Ecke hier und die Kinder in Empfang nehmen. Wir haben hinten einen großen Büchertisch aufgebaut. Ich möchte auf eins hinweisen. Wir haben noch viele Exemplare von diesem Liederbuch. Hier sind viele Lieder drin, die zum ersten Mal übrigens in diesem Gottesdienst gesungen worden sind. Könnt ihr zu einem Sonderpreis da hinten neben vielen anderen Dingen kaufen. So, nächster Gottesdienst am 13. Oktober mit Hartmut Naumann aus Görlitz. Ich habe mal so in alte Tonbänder reingehört von unseren ersten Gottesdiensten. Ist eine schweinische Qualität, aber hochinteressant, was man da alles so mitkriegt. Also zum Beispiel war das da so, da ist unwahrscheinlich viel improvisiert worden. Das war oft so, dass wir nicht genau wussten, welcher Sänger kommt und was gesungen wird. Und manchmal, da kam im allerletzten Moment noch einer rein mit seiner Gitarre, habe ein neues Lied und los, hoch, und der hat das dann gesungen. Ich erinnere mich an manchen Gottesdienst, wo der Jörg singen sollte, der war ja damals Nachbarpfarrer aus Liechtenstein. Und der kam nicht und auf einmal kam er eben doch mit der Gitarre noch rein. Und auf den Moment warte ich, Jörg, ach, wunderbar. Bis jetzt haben wir nämlich gezittert, ob er kommt. Er ist da, das ist aber schön, Jörg. Du kommst genau in dem Moment, wo du dran bist. Das ist Timing. Bis jetzt hat der arme Mensch auf der Autobahn gehangen. Und der Wolfgang wäre so lieb gewesen und wäre eingesprungen und hätte euch ein paar Lieder vorgesungen. Ich muss euch mal einen Jörg umarmen. Also, ihr seht, das Timing ist bei uns immer noch einmalig. Da kommt im richtigen Moment Jörg. Im Juni habe ich mich von euch verabschiedet und gesagt, ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Und egal wohin fahrt, Griechenland, Italien oder was weiß ich, ich hoffe, es ist ein schöner Urlaub gewesen. Wer war in Griechenland? Keiner. Du, Italien. Ah, es werden schon mehr. England. Tatsächlich. Österreich. Die Schweiz. Tunesien. Indien. Frankreich. Jörg, ja, richtig. Also ich war auch in Frankreich. Ich kann ja ein bisschen Französisch, zum Beispiel Merci, Chérie, habe ich ja von Udo Jürgens gelernt. Und ansonsten muss ich sagen, die Sprache ist kinderleicht. Zum Beispiel das Wort Kind, das heißt bei denen Anfang. Das ist ja klar, Kind ist ein Anfänger, ist am Anfang. Bloß, dass die eben das N nicht so sprechen wie wir, sondern durch die Nase. Also nicht Anfang, sondern Anfang. Also ihr seht, das ist kinderleicht. Die Sprache war nicht mein Problem. Ich habe dort andere Sorgen gehabt. Mein Ziel war der Süden. Und als ich nach Orange kam, also ratet mal, was Orange auf Deutsch heißt. Ja, Orange, wie die Farbe oder wie die Abesside. Also ich sage, kinderleichtes Französisch. Also ich komme nach Orange, dem Tor zum Süden, und da bin ich ja fast durchgedreht. Ich stand da unter den Platanen und die Grillen, die haben gezirpt, wie wahnsinnig. Und ich sah die römischen Triumphbogen, also wie es auf der Postkarte ist in Wirklichkeit. Ich sah das, was ich mir lange erträumt hatte. Ich war da, also ich war vor Glück aus dem Häuschen. Da bin ich ins Hotel. Ich habe nur das Nötigste mitgenommen, die Koffer im Auto gelassen. Ihr wisst, ich bin herzkrank, ich kann nicht so viel schweres Zeug tragen. Und am nächsten Morgen, da eile ich nun beschwingten Schrittes zu meinem Auto und will meine Rundreise fortsetzen. Aber daraus wurde nichts, so nach dem Motto, jetzt geht's rund, jubelte der Spatz und flog in den Ventilator. Denn als ich auf den Parkplatz komme zu meinem Auto, da sehe ich, ist die Scheibe eingeschlagen und meine beiden Koffer geklaut. Also als ich dort so stand, mit weiter nichts auf dem Leib, als was ich da hatte, und mit meinem Handköfferchen in der Hand, da kam wie so eine richtige Welle die Sorge auf mich zu. Was wird jetzt? Was machst du jetzt? Und da fiel mir ein, was ich genau eine halbe Stunde vorher gelesen hatte. Denn bevor ich mein Hotelzimmer verlassen habe, da habe ich meine stille Zeit gemacht und habe die Bibel gelesen. Und an dem Tag, das war der 29. Juli, da war als Bibellese dran Matthäus Evangelium 6 ab Kapitel 25. Und das ist auch der Predigttext, der für diesen heutigen Sonntag vorgeschrieben ist. Ich lese euch das mal vor. Macht euch keine Sorgen um Essen und Trinken und um eure Kleidung. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Und der Körper ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid doch viel mehr wert als alle Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen einzigen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt doch mehr Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr alles das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Das hört sich natürlich gut an. Mit Vögeln, Blumen, und so, aber ich sage euch, als ich auf diesem staubigen Parkplatz in Frankreich stand, da waren mir die Vögel und die Grillen und die Blumen und die Platanen vollkommen egal. Was heißt hier sich keine Sorgen machen? Ich musste mir welche machen. Ich besaß noch 2 T-Shirts. Und vor allem musste ich mir eine neue Autoscheibe besorgen. Aber schon bei diesem Wort besorgen, da merken wir, dass diese Rede von Jesus über die Sorglosigkeit nicht so gemeint sein kann, als ob wir uns um nichts mehr zu kümmern brauchten und als könnten wir die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass Gott uns das Frühstück serviert. Selbst den Vögeln, die Jesus hier erwähnt, fliegt das Futter ja nicht in den Schnabel, sondern die müssen den ganzen Tag draußen rumflattern und Futter besorgen. Und ich musste losgehen, eine Autoscheibe besorgen und du musst losgehen, aufs Arbeitsamt dir eine Arbeitsstelle besorgen. Oder als Mutter musst du deine Kinder versorgen. Und so hat jeder von uns Dinge zu tun, die er zu besorgen hat. Und Jesus denkt überhaupt nicht dran, deine Aktivität und deinen Arbeitseinsatz und deine Anstrengung zu blockieren. Gegen Vorsorge und gegen Fürsorge und gegen Seelsorge hat Jesus nichts. Was meint er denn hier mit dem Satz, macht euch keine Sorgen, was ihr anziehen sollt? Also wenn das heißen soll, dass es egal ist, ob wir uns und was wir uns auf unser Gestänge hängen, dann müssten jetzt alle, also zumindest die Frauen unter uns, ein schlechtes Gewissen haben. Denn eine Frau, die sich keine Sorgen macht, was sie anziehen soll, die gibt es ja in der ganzen Welt nicht. Aber ich kann euch beruhigen, ihr braucht euch, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr einen Kleiderschrank habt und einen Kühlschrank oder einen Geldschrank. Auch der Wanderprediger Jesus hatte eine Kasse. Der ist nicht ins Blaue so reinmarschiert. Und er hat sich auch sehr viele Gedanken über die Zukunft gemacht. Ohne planende Fürsorge für die Zukunft kann kein verantwortungsbewusster Mensch leben. Auch der Christ nicht. Wer uns Christen mal so die Woche über beobachtet oder unsere Gespräche mithört, so wie die Stasi früher den ganzen Telefonquatsch mit anhören musste, also der dürfte ja kaum auf die Idee kommen, dass wir uns um unser Leben weniger Sorgen machen als andere Leute. Sondern man hat doch den Eindruck, dass bei uns Christen die Sorge ums Essen und Trinken und die Kleidung, also um den Lebensstandard, die gleiche Rolle spielt wie bei anderen auch. Zurzeit muss man sogar sagen, es ist noch nie unter den Christen so oft von Geld geredet worden wie jetzt. So soll es zwar nicht sein, aber es ist so. Weil wir Christen für den Liter Sprit genauso viel zahlen müssen wie andere und weil wir Pfirsiche genauso gerne essen wie andere. Eben, weil wir genauso Menschen wie andere sind. Und die Sorge, die gehört zum Wesen des Menschen dazu. Wie die Kälte zum Winter oder der Schaum zum Bier. Dass die Sorge zum menschlichen Dasein gehört, das verneint ja Jesus hier nicht. Im Gegenteil, er setzt es ja voraus. Sorge ist eine eiserne, unumgängliche Lebensnotwendigkeit. Und gerade weil das so ist, und gerade weil Jesus unsere Sorgen ernst nimmt, deshalb nimmt er hier zu diesem Problem Stellung. Weil er uns nämlich helfen will, mit diesem Lebensproblem fertig zu werden. Denn er sagt ja nicht, ihr dürft keine Sorgen haben. Sondern er sagt, weil ihr Sorgen habt, will ich euch mal sagen, wie ihr sie loswerden könnt. Nun klingt diese Rede von der Sorglosigkeit, die ich hier vorgelesen habe, zunächst mal irgendwie wirklichkeitsfremd und romantisch oder naiv, so von Vögeln und Blumen, wie die Rede eines Dichters oder eines Romantikers oder eines Reichen. Klar, wer reich ist und mehrere Schränke von Boss im Schrank hängen hat, der braucht sich keine Kleidersorgen zu machen. Der kann sich Romantik leisten. Nun stammt diese Rede hier aber nicht von einem reichen Playboy, sondern von Jesus. Und der war so arm, dass er nicht mal ein eigenes Bett hatte, geschweige denn einen Kleiderschrank. Der redet hier nicht so von oben herab aus der Vogelperspektive, sondern er redet aus der Perspektive des armen Schweines. Der philosophiert hier nicht, weil er über den Problemen schwebt, sondern weil er mit uns darunter leidet und die Probleme unseres Lebens teilt. Das einzige Mal, als Jesus geschwebt ist, da hing er zwischen Himmel und Erde, angenagelt an einem Kreuz, weil er dort für unsere Sünden gelitten hat, um uns von unserer Schuld zu erlösen. Der Mann ist unseren Tod gestorben. Der Mann hat unser Leben gelebt. Und schon die äußeren Umstände dieses Lebens, die zeigen uns, dieser Mann empfiehlt uns nichts, was er nicht auch selber tut. Jesus gehört nicht zu denen, die anderen Wasser predigen und selber Wein trinken. wie das zum Beispiel Mohammed gemacht hat, der Stifter des Islam. Der erlaubte seinen Anhängern den Besitz von mehreren Frauen im Harem, aber nur eine begrenzte Anzahl. Und sich selber hat er von dieser Sorte wesentlich mehr genehmigt. Hat er übrigens schlauerweise so begründet, dass er gesagt, er hat von Gott eine Sondergenehmigung dafür bekommen. Kann man natürlich nichts dagegen machen. Wie gesagt, so einer ist Jesus nicht. Sondern alles, was er seinen Anhängern sagt, hat er selber auch getan. Und nur aus diesem Grund hat es ja überhaupt nur Sinn, dass wir auf das hören, was er sagt. Wäre sonst zwecklos, dass wir unsere Zeit damit verschwenden. Von Leuten, die uns Sachen empfehlen, die sie selber nicht glauben und machen, da haben wir genug. Hier ist mal einer, der das, was er sagt, auch wirklich lebt. Und er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Und er sagt das nicht nur so, sondern er begründet das auch. Er bringt logische Argumente, mit denen er unseren Verstand anspricht. Also wenn du mal mit ganz kühlem Verstand deine Sorgen analysierst, da kommst du zu dem Ergebnis, es ist Unsinn. Es ist unnütz, sich Sorgen zu machen. Also ganz im Ernst, Sorgen sind wirklich unvernünftig. Das sagt uns schon der Verstand. Denk mal selber nach, was kommt dabei raus, wenn du dir Sorgen machst? Also Sorgenfalten sind noch das Wenigste. Was schlimmer ist, ist Nervosität, schlechte Laune, Gallensteine, Krach mit einer Frau. Irgendwas Positives erreichst du nicht. Mit Sorgen wird nichts gebessert, wird nur verschlechtert. Also ich zum Beispiel, bloß, dass ihr mal seht, was ich für ein Blödmann bin. Ich mache mir manchmal, wenn ich losfahre mit meinem Auto, Sorgen, ob ich in der Stadt, in die ich will, auch einen Parkplatz kriege. Das ist natürlich absolut idiotisch. Ich meine, selbst wenn ich mir 300 Kilometer lang darüber Sorgen mache, kriege ich deswegen noch nicht einen Millimeter Parkplatz. Ich muss aber sagen, ich habe gerade in dieser Hinsicht in der letzten Zeit einiges dazugelernt. Ich war zum Beispiel, hatte ich mit dem Wolfgang einen offenen Abend zu halten in Stuttgart. Und da stand schon auf den Einladungszetteln drauf, man soll mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, weil keine Parkmöglichkeiten da sind. Und als wir dann abends ins Zentrum reinfuhren, da sagte unsere Quartiergeberin, die mitfuhr, um diese Zeit wäre es praktisch chancenlos, vor dem CVM-Haus einen Parkplatz zu kriegen. Also haben wir im Stillen unser Stoßgebet losgelassen und haben gesagt, Jesus, wir sind als deine Knechte hier, du weißt, wir haben heute Abend hier Dienst. Es ist schon spät, so wie der Jörg vorhin wahrscheinlich auch gebetet hat. Wir haben jetzt keine Zeit, hier noch lange rumzukurven. Bitte versorg uns den Parkplatz. Und wir fahren vor, einer fährt aus der Lücke raus, wupp, ich fahre rein, hatte ich meinen Parkplatz und die anderen Mitarbeiter mit ihrem Auto auch. Den ganzen Weg sich Sorgen machen, hätte überhaupt nichts genützt. Aber das Gebet, das hat genützt. Jesus wendet sich also zunächst mal an unseren Verstand. Mit einem ganz logischen Argument und sagt, wer von euch kann denn durch Sorgen auch nur einen Tag länger sein Leben verlängern? Dagegen ist natürlich nichts vorzubringen. Im Gegenteil, die medizinische Wissenschaft, die bestätigt ja, dass die Sorgen das Leben verlängern. Nicht verlängern, sondern nur verkürzen. Dass die Sorgen das Leben verkürzen, ja. Natürlich, man muss zugeben, die Medizin hat heute Mittel, von denen zur Zeit von Jesus kein Mensch was gewusst hat. Man kann sich zum Beispiel in eine Tiefkühltruhe legen lassen, wie ich das von so ein paar Amerikanern gelesen habe, weil die unbedingt das Jahr 2000 miterleben wollen. Und dann sagt man selber, also 10 Jahre auf Eis liegen, also ist das ein Leben? Aber auch sonst können natürlich durch ihre Tricks die Mediziner unser Leben noch eine ganze Weile verlängern, wo früher schon längst Sense war. Nur daran hat sich bis heute nichts geändert. Durch Sorgen verhindern wir unser Sterben nicht. Wir beschleunigen es nur. Jedenfalls wird durch Sorgen nichts gebessert. Und auch wenn wir das jetzt alles verstandesmäßig begreifen, sind wir deswegen unsere Sorgen natürlich noch lange nicht los. Denn die Sorge sitzt ja nicht hier oben im Kopf, wo der Verstand hinreicht. Sondern Sorge sitzt tiefer in uns drin, im Herzen. Also in einer Tiefe und in einem Bereich, wo die verstandesmäßigen Argumente gar nicht hinreichen. Dort reicht nur der Glaube hin. Und deshalb ist die Erlösung von unseren Sorgen auch nicht eine Sache des Verstandes, sondern eine Sache des Glaubens. Das Gegenteil von Sorge ist nicht Optimismus, sondern Glaube. Und Glaube ist das Vertrauen darauf, dass Gott unser Vater ist, der weiß, was wir brauchen und der uns gibt, was wir brauchen. Und deshalb lässt es Jesus nicht bei seinen logischen Argumenten, sondern er wendet sich an unser Herz. Und er sagt, eure einzige und wichtigste Sorge muss die sein, dass ihr Vertrauen zu Gott habt. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Oder wie Luther diese Stelle übersetzt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Das ist ja nun aber auch wieder das genaue Gegenteil von der üblichen Lebensauffassung. Also wer von uns kann denn schon sagen, dass Gott wirklich die erste Stelle in seinem Leben einnimmt? An erster Stelle kümmern wir uns um unser Vorwärtskommen, ums Einkommen, um die Nachkommen. Und erst danach, an dritter, vierter, fünfter oder fünfzigster Stelle, da kommt Gott. Erstmal aus dem Leben was machen. Und wenn dann die Rente und die Gicht kommen, dann ist immer noch Zeit, die Frage nach Gott zu stellen. Und viele Leute meinen sogar, das habe ich bei Beerdigungsgesprächen gemerkt, wenn einer sein Leben lang brav gearbeitet und für die Familie gesorgt hat, wenn er also immer für sich und seine Leute Kleidung und Futter angeschafft hat, dann wird ihm auch, wenn ihm die Augen zufallen, das Reich Gottes zufallen. Das ist aber genau die Umkehrung dieses Jesuswortes. Und am konsequentesten hat Kwame Nkrumah, das war der frühere Staatschef von Ghana, diese Umkehrung auf die Spitze getrieben. Der hatte einen Wahlspruch, der hieß, trachte zuerst nach dem politischen Reich. Dann wird euch alles andere zufallen. Und diese lästerliche Verdrehung eines Bibelwortes, die hat er auch auf den Sockel seines Denkmals meißeln lassen, das er zu seinen eigenen Lebzeiten errichten hat lassen und was vor dem Parlamentsgebäude stand. Das Ergebnis war aber nicht, dass dem Nkrumah alles andere zufiel, sondern dass er mit seinem Denkmal umfiel und aus dem ehemals reichen Land Ghana ein armes Land geworden ist. Und euch ist nicht mal mehr der Name dieses Mannes bekannt, der sich damals als Messias und Christus hat feiern lassen. Woraus ihr übrigens sehen könnt, dass die Gültigkeit unseres Jesuswortes nicht nur für einzelne Menschen zutrifft, sondern für ganze Völker, für ganze Staatswesen. Dostojewski, der hat recht gehabt mit seiner Warnung. Der hat gesagt, jene, die Gerechtigkeit zu schaffen meinen, indem sie Christus leugnen, werden am Ende die Welt im Blut ertränken. Das kommunistische Weltreich, das ohne Christus aufgebaut worden ist, das hat 140 Millionen Tote gekostet. 140 Millionen. Und fällt jetzt vor unseren Augen zusammen. Und in den letzten 40 Jahren, da haben viele Pfarrer und viele Kirchenführer immer wieder diesen Unsinn nachgequasselt und gesagt und geschrieben, den Satz, den angeblich ein Dichter mal so gesagt haben soll, nämlich, der Antikommunismus ist die größte Torheit unseres Jahrhunderts. Ich habe bisher von diesen falschen Propheten noch keine Entschuldigung gehört, dass sie in der Kirche kommunistische Propaganda getrieben haben. Die Wahrheit ist, der Kommunismus ist die größte Torheit unseres Jahrhunderts. Und die größten Toren, das sind die Theologen, die das immer noch nicht begriffen haben. Aber wir wollen uns jetzt mal, wir wollen uns nicht über verlogene Theologen aufregen oder über die mörderischen Kommunisten oder über diesen arroganten Kwame Nkrumah. Denn auch wenn wir es nicht so übertreiben wie die, praktisch machen wir es in unserem kleinen Lebensbereich doch oft ganz genauso. Wir fragen auch nicht immer als erstes nach Gott. Und wir trauen ihm auch nicht immer alles zu. Und wir haben auch nicht immer Vertrauen zu ihm und fangen dann an, uns Sorgen zu machen. Die Zahl unserer Sorgen ist das Barometer unseres Kleinglaubens. Sage mir, wie groß deine Sorgen sind, und ich sage dir, wie klein dein Glaube ist. Und das gilt natürlich auch umgekehrt. Ein chinesischer Pfarrer, den die Kommunisten über 22 Jahre lang ins Straflager gesperrt haben, der hat mal von dort eine Postkarte geschickt. Und da stand drauf, alles muss zum Besten dienen. Ich bin mehr als ein Sperling. Seht ihr, Leute, das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Das ist vollkommene Freiheit. Wir werden also heute aufgefordert, erstmal andersrum zu versuchen. Also Gott für uns sorgen zu lassen. Jesus schlägt dir vor, dreh die Reihenfolge mal um. Bring zuerst dein Leben mit Gott in Ordnung. Das soll deine Hauptsorge sein. Die Hauptsorge für die Hauptsache. Kümmere dich zuerst darum, dass du es Gott recht machst, und den Rest, den macht dann Gott. Der weiß sowieso, was du brauchst. Das Wichtigste im Leben ist also der Kontakt mit Gott. Und Kontakt mit Gott, das heißt mit anderen Worten, beten. Mache Sorgen ein Gebet. Das ist die Lösung. Das ist ein Lied, was der Wolfgang auf seiner LP veröffentlicht hat. Das ist mein Lieblingslied von dieser LP. Und das singt er uns jetzt vor. Mach aus Sorgen ein Gebet.
Wenn du fertig und kaputt bist, wenn dein Schreien dir nicht hilft, wenn du sinnlos nur noch rumhängst, wenn du dich so einsam fühlst, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Wenn du Hilfe brauchst, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Wenn du Hilfe brauchst. Wenn dein Hoffen hoffnungslos ist, wenn dein Sehnen Sehnsucht bleibt, wenn dein Zweifel noch mehr zunimmt, wenn du haltlos resignierst, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Wenn du Hilfe brauchst, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Wenn du Hilfe brauchst. Thank you. wenn du dich nicht ausstehen kannst. Wenn dein Glaube nicht mehr echt ist, wenn du Gott nicht mehr verstehst, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Wenn du Hilfe brauchst, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Wenn du Hilfe brauchst, mach aus Sorgen. Mach aus Sorgen ein Gebet, wenn du Hilfe brauchst. Mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet, wenn du Hilfe
Mir hat das Lied schon viel geholfen. Das ist so eine Zeile, die hängen bleibt. Und ich wünsche euch, dass das bei euch hängen bleibt, nicht bloß im Ohr, sondern in euch drin, in eurem Herzen. Wir haben ja alle Sorgen, müssen alle mit unseren Sorgen irgendwie leben und zurechtkommen. Und Jesus gibt uns den Rat und sagt, sobald die Sorgen auftauchen, da musst du die in ein Gebet umwandeln und in dieser Form Gott zur Bearbeitung überlassen. Dazu fordert uns auch der Wochenspruch auf. Der Wochenspruch heißt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wisst ihr, Sorgen, die sind ein hochexplosiver Stoff. Wer die zu lange bei sich behält, dem zerreißen sie das Herz. Als mir bei meinem Herzinfarkt das Herz buchstäblich zerrissen ist, da war ein Grund bestimmt, meine Unfähigkeit und mein Unglaube, meine Sorgen Jesus völlig anzuwenden. Ich habe einfach zu viel in mich reingefressen. Und das ist lebensgefährlich. Du sollst deine Sorgen nicht tapfer runterschlucken. Damit vergiftest du nur dich selber. Du sollst sie nicht verdrängen. Da kriegst du nur einen Herzinfarkt oder eine Neurose oder was weiß ich. Du sollst sie wegwerfen. Alle eure Sorge werft auf ihn, wirf sie weg, so wie man eine Bombe, bevor die explodiert, wegschleudert. Bevor die Sorge dich zermürbt, wirf sie weg. Und zwar direkt Jesus in die Arme. Er steht ja vor uns mit ausgebreiteten Armen und fängt jede Sorge auf. Sicherer noch als der Theodor im Fußballtor. Ihm ist keine Sorge zu hoch oder zu tief. Kein Problem ist ihm zu groß und keine Last ist ihm zu schwer. Und ihm ist auch keine Sorge zu unbedeutend. Du kannst mit allem zu ihm kommen, und wenn es ein fehlender Koffer ist. Als ich zum Kongress für Weltevangelisation nach Manila geflogen bin, da stand ich dort auf dem Flughafen mit den vielen, das sind ja 300 oder 400 Passagiere des einen Flugzeuges, und wartete auf meinen Koffer. Der kommt da aus so einem Loch auf dem Band rausgefahren. Meiner, der kam und kam nicht. Und ich wurde immer nervöser. Zumal vorher aus unserer Gruppe einer erzählt hatte, dem ist mal passiert, dass sein Koffer aus Versehen statt nach Amerika nach Australien geflogen war. Das war ja nur eine tröstende Aussicht. Und als ich dort so stand, in meiner Aufregung, in so einem fremden Land und so eine Reise und so, und meiner Sorge, da fiel mir der 23. Psalm ein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und da fiel mir ein, es gibt so eine moderne Übersetzung, da heißt es, der Herr ist mein Bewährungshelfer. Und da habe ich gebetet, Jesus, du bist mein Reiseleiter. Und das ist jetzt deine Angelegenheit, dass du dich um mein Gepäck kümmerst, das erwarte ich von dir und ich hoffe, dass du dich darum kümmerst, dass mein Koffer kommt. So. Und von dem Moment an war ich meine Sorge los, hatte meine Ruhe und auch bald meinen Koffer. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es hat mal einer gesagt, das Gebet, das ist der Transformator, der die unerträglichen Spannungen unseres Lebens in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes umformt. Du kannst gegen Jesus und seine Rede von der Sorglosigkeit einwenden, was du willst. Aber eins musst du zugeben. Diese Rede beschreibt eine atemberaubende Freiheit. Und wenn man die Rede hört, hat man die Sehnsucht und sagt, ja, das wäre schön, so möchte ich leben. Wenn ich das nur könnte. Ja, Mann, du kannst es. Du kannst es vielleicht nicht immer. Es geht vielleicht nicht an allen Tagen. Es gibt Tage im Leben, da überrollt einen die Sorge so, dass der Glaube so klein wird, dass man den Glauben vergisst, dass der ganz schwach ist. Aber du kannst es versuchen. Diese Sorglosigkeit gelingt vielleicht nicht das ganze Leben, aber wenigstens manchmal, punktuell. Ich habe dir ein paar kleine Punkte aus meinem Leben erzählt. Und ich möchte dir Mut machen. Glaube an Jesus, vertraue dich ihm an. Wenn Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, dann ist das ja kein Befehl, es ist eine Erlaubnis. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn ihr seid in der Hand Gottes und der ist euer Vater. Und der sorgt für euch. Das ist Freiheit. Das war wirklich nur was für Menschen, die an Jesus glauben. Den anderen bleibt nur das Weiterspielen, das Überspülen oder das Runterspülen, zum Beispiel mit Alkohol. So nach dem Motto, es ist der Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Wenn du es bisher ohne Jesus versucht hast, dann kann sich das ja ändern. Du kannst dich ändern. Wenn du Jesus jetzt als den Herrn deines Lebens annimmst, da gehörst du ab sofort zu denen, denen dieses Versprechen hier gilt. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Und dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Lasst uns jetzt beten.
Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dich mit uns abgibst. Wir danken dir dafür, dass du dich mit unseren Sorgen abgibst, dass dir das nicht zu gering ist und nicht zu beschwerlich, dich unter die Last unserer Sorgen zu stellen. Wir danken dir dafür, dass du das bewiesen hast, als du am Kreuz gestorben bist. Da hast du ja die größte Sorge auf dich genommen. Hab Dank, dass du Gottes Strafe für unser verpfuschtes Leben auf dich genommen hast, sodass wir frei sein können. Dass wir daran wissen, dass du das auch mit allen anderen unseren Sorgen so machst. Oder anders, dass du sie uns nimmst oder dass du uns die Kraft gibst, sie zu tragen. Herr, und ich bitte dich jetzt für die unter uns, die an einer schweren Sorge tragen und daran fast zerbrechen. Ich bitte dich für die, die nicht mehr schlafen können, weil sie nur noch an diese Sorge denken müssen. Ich bitte dich für die, die Herzschmerzen und Magenschmerzen bekommen, weil sie wie gebannt auf diese eine Sorge blicken und nicht wissen, wie sie damit fertig werden. Ruf dich bei ihnen in Erinnerung. Präg dich ihnen ein. Präge ihnen dieses Wort, Bibelwort von heute ein, dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen können, dass du mit uns und unserem Leben und auch mit unseren Sorgen fertig wirst. Hab Dank, dass deine Einladung, zu dir zu kommen und bei dir abzuladen, uns allen gilt, egal was wir hinter uns haben, egal welche Philosophie und Ideologie und andere Auffassung wir bisher vertreten haben. Ja, wir danken dir dafür, dass 20 Jahre lang hier in diesen Gottesdiensten mit Theo dein gutes Wort verkündigt werden konnte. Hab Dank, dass du dem Theo geholfen hast, in all diesen Jahren durchzustehen, zu dir zu stehen, wieder aufzustehen. Hab Dank, dass du ihm bewiesen hast, dass deine Zusage gilt, dass du an allen Tagen bei uns bist, an den Guten und auch an den Schlechten. Lass uns jetzt gemeinsam das Gebet unseres Herrn beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.